Product Flow – Fließend zum Erfolg. Der Podcast über erfolgreiche Produktentwicklung, Selbstorganisation und fokussierte Beta-Teams.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich müsste Folge 12 sein. Mein Name ist Patrick.
Ich bin Torben.
Und David.
Wir haben heute eine Überraschung. Ich darf anmoderieren, das hat Torben super nett gemacht. Er hat nämlich vorgeschlagen, es gibt heute kein Thema oder er verrät das Thema nicht und hat mich in die Anmoderation geschubst. Voll gut. Also Thema unbekannt, keine Ahnung, um was es heute geht.
Das Thema ist unterlassene Hilfeleistung.
Oh Gott. Unterlassene Hilfeleistung. Erstmal sehr souverän, das Thema einfach zu wiederholen. Unterlassene Hilfeleistung. Was hat das mit Agilität und diesem Podcast zu tun? Mhm. Unterlassene Hilfeleistung.
Ja, wir wollen ja keine Ratschläge mehr geben. Komma, aber.
Und ersetzt man das aber durch und, immer und.
Und. Ja, und. Genau. Vielleicht mal eine kleine Story. Also stell euch vor, ihr fangt an als Scrum Master oder Agile Coach oder was auch immer. Ihr seid vielleicht so eine Art Team Coach. Oder ihr seid vielleicht auch Teamleiter, irgendwas, was mit Teams zu tun hat. Ihr habt die Aufgabe, mit dem Team zusammenzuarbeiten. Was dann immer recht schnell passiert, ist, vor allem beim Scrum Master, weil die Rolle wird immer noch nicht so richtig gut verstanden, dass man in so eine, in so eine Art Nicht-Sekretärin-Rolle reinkommt. Oder andersrum gesagt, vielleicht von einem anderen Winkel. Viele Leute, die ich kenne,
haben früher mal
ein Helfersyndrom, so ein bisschen ein halbes Helfersyndrom gehabt und sagen, ja, ich möchte die Teams aber unterstützen, besser zu werden. Ist ja erstmal ein gutes Vorhaben, nichts dazu zu sagen, was irgendwie negativ wäre. Was dann aber vielleicht passiert ist in der Vergangenheit, dass die Person dann relativ viele Probleme oder Problemlösungen für das Team übernommen haben. Mhm. Beispiel. Wir wissen nicht, wie wir das und das lösen. Wir haben das und das nicht. Uns blockiert dies und jenes. Dass man dann in diesen Reflex reingeht und zu sagen, ich löse das jetzt. Ich bin der Scrum Master. Ich bin der Teamleiter. Ich bin dies und jenes. Und dann für die Leute das Problem löst, damit die weiterarbeiten können. Ist ja erstmal nichts Schlechtes. Also wenn man sich so anschaut, manche Unternehmen, die stellen vielleicht auch Scrum Master ein für explizit diesen Zweck, die schreiben dann rein, Impediments lösen. Manchmal sogar in die Jobbeschreibung, es sollen Impediments gelöst werden. Nur, die ganze Sache hat einen Haken, wenn wir im Thema Agilität unterwegs sind, Scrum, Kanban, was auch immer, du hast Teams, die sich irgendwie selbst organisieren sollen. Also die für sich als Einheit arbeiten sollen. Dann ist erstmal die Frage, ich bleib mal auf dieser Scrum Master Schiene, weil es einfach einfacher ist. Wenn ich jetzt Scrum Master bin, dann bin ich erstmal Teil des Scrum Teams. Mhm. Das heißt, ich bin in einem Teamkontext. Wenn wir in den Scrum Guide reinschauen, das Scrum Guide sagt, das Scrum Team ist selbst organisiert. Okay. Der Scrum Guide sagt aber auch, dass wiederum das Entwicklungsteam, also die Leute, die wirklich die Arbeit machen, wobei die anderen nicht keine Arbeit machen, aber die entwickeln halt das Produkt, dass die wiederum auch selbst organisiert sind. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil meine These für diesen Podcast ist, wenn man den Teams zu viel Probleme abnimmt und Probleme für die löst, dann erreicht man das Gegenteil von dem, was man als Scrum Master eigentlich erreichen möchte, nämlich, dass man selbst organisierte Teams bekommt.
Oh. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Und ich meine, die Lösung liegt darin, wirklich, was heißt die Lösung? Also wirklich die Kunst liegt darin, wirklich einen schmalen Grat zu finden.
Die Wahrheit.
Lass uns über die Wahrheit sprechen. Die Wahrheit liegt darin, irgendwo diesen schmalen Grat zu finden zwischen ich helfe dir und ich helfe dir zu viel. Zwischen ich will dich nicht zu sehr kritisieren, aber vielleicht kritisiere ich dich zu wenig und so weiter. Mhm. Na, wenn ich jetzt mal über mich selbst nachdenke und über die Mentoren, die ich über die Jahre hinweg hatte, ich habe da mit meinen Mentoren einiges gemeinsam. Und ich benenne das mal ganz kurz in diesem Kontext. Willst du das Spiel gewinnen oder willst du die Meisterschaft gewinnen? Willst du selber gut für dich und geil für dich, für deinen Bereich sein, ja, in dem du arbeitest? Willst du wirklich gut und geil deine Aufgaben abarbeiten? Mhm. Oder willst du, dass man dem Gesamtziel als Team oder als Organisation entgegenkommt? Willst du die Schlacht gewinnen oder willst du den Krieg gewinnen? So, was machen wirklich, wirklich kompetente Mitarbeiter? Kompetente Mitarbeiter nicht nur kompetent in ihrer Tätigkeit, sondern auch kompetent auf sozialer Ebene. Ne? Was machen die? Und das habe ich sehr oft beobachtet. Und das hat viel mit Führung zu tun. Ja? Nicht nur Führung jetzt im klassischen Sinne, Teamleitung oder was auch immer, sondern wirklich Führung mit Beispiel vorangehen. Was machen die? Die nehmen sich Zeit, also die schneiden sich Zeit aus ihrem eigenen Zeitplan heraus, wo sie eigentlich Zeit für ihre eigene Tätigkeit rein investieren können. Diese Zeit nehmen sie sich, um das wiederum in andere Kollegen reinzustecken und die zu verbessern. Ja, damit sie kompetenter werden. Also ich könnte jetzt für mich meine Aufgaben wirklich gut und kompetent bewältigen und das Spiel gewinnen. Oder ich könnte zusehen, dass ich die Serie von Spielen gewinne, also die Meisterschaft, indem ich nicht nur an meinen Aufgaben arbeite, sondern zusehe, dass meine Kollegen mindestens also ebenso kompetent sind.
Okay, ja. Du willst nicht nur selbst besser werden, sondern du willst das Gesamtsystem heben.
Genau, das ist richtig. Und das steht damit so ganz leicht im Konflikt.
Aber jetzt kommt die Gretchenfrage von mir. Wenn du andere Kollegen nach vorne bringen willst, gehst du dann aktiv rein und sagst, ey, lass uns mal das und das besser machen? Oder sagst du, ich lasse euch mal in Ruhe, ihr müsst lernen, wie ihr eure Probleme selber lernen vielleicht und dadurch, durch das Nichtstun, darum das Thema unterlassene Hilfeleistung, ist das vielleicht der Weg in manchen Kontexten, dass man sagt, das ist das Beste.
Das kommt.
Das Beste gibt es nicht.
Also in meiner Erfahrung kommt das wirklich auf, also einmal natürlich, der Kontext ist natürlich ausschlaggebend, Kontext ist da sehr entscheidend. Aber wo steht diese Person in dem Kontext?
Ich rede aber nicht von Personen gerade.
Wenn es darum.
Ich rede von Teams.
Okay.
Ja, was sind Teams?
Ja, gut, aber das Teams ist aus Personen gemacht.
Da sind Menschen drin.
Na, du kannst so sehr darauf schmeißen, du kannst so viele Sachen auf das Team, wie du willst, schmeißen. Zum Schluss befassen sich Leute.
Es geht auch für Menschen.
Als Individuum darum. Ne? Mit dem Problem. So, ist jetzt dieses Individuum oder das Team, eigentlich beides, ist das Individuum oder das Team auf einer Ebene, wo es noch nichts versteht, gar nichts. Und du musst es erstmal auf eine gewisse Ebene bringen, bis es selber ein paar Schritte laufen kann. Oder ist das Individuum oder das Team auf einer gewissen Ebene, wo es eigentlich schon selber machen könnte, es braucht aber nur noch mal einen kleinen Schubser in die richtige Richtung.
Er schubst mich hier gerade mit dem Ellbogen.
Genau, also ich schubse den Patrick gerade sehr regelmäßig. Ne? Um das körperlich auch mal ein bisschen zur Aussprache zu bringen. Ne? Aber ich meine es ernst. Mhm.
Ja,
also dann
ist für mich einen großen Bogen. Er macht
für mich
großen
ist die, Bogen. Ja, okay, ich schlage den Bogen jetzt zurück. Für mich ist die entscheidende Frage, wo steht das Team? Ist das Team oder das Individuum ganz am Anfang und weiß nichts?
Nee,
ist
nicht entscheidend.
Oder ist es schon irgendwo ein bisschen fortgeschritten?
Nein, jetzt komme ich. Der Punkt ist, die Frage ist, wenn Menschen unterstützen wollen, es gibt Menschen, da hilft es gar nichts zu sagen. Und es gibt Menschen, da hilft es zu sagen, ey, mach mal deine Hausaufgaben. Und das kommt halt drauf an.
Ob das ist bei dem absolut einen, richtig, ja.
Bei dem einen musst du sagen, wir machen um 15 Uhr die Hausaufgaben, wir setzen uns zusammen hin. Und beim anderen musst du sagen, den lasse ich in Ruhe.
Ja.
Und das ist die
Kunst, erstmal das zu unterscheiden.
Für jeden Menschen rauszufinden, braucht der einen Arschtritt oder braucht er nicht.
Genau.
Ja, richtig.
Meine Meinung ist dann, wenn man unterschieden hat, ey, der braucht jetzt einen Arschtritt oder braucht keinen Arschtritt, der ist allein und der kann allein jetzt eigentlich besser lernen. Mhm. Oder erstmal überhaupt diese Unterscheidung zu treffen, dass das jetzt in die oder eine Richtung geht. Das ist erstmal wichtig, finde ich. Und wenn man dann entschieden hat, okay, dieses, ich bleibe beim Team-Gedanken jetzt. Also dieses Team, das ist jetzt auch nicht so weit. Natürlich sind die Teammitglieder unterschiedlich weit, ist natürlich klar. Wie du meintest, es kommt immer auf Menschen dran, drauf an und so weiter und so weiter. Ich meine jetzt aber so Team als Einheit. Für mich ist ein Team, ist ganz theoretisch, systemtheoretisch gedacht, ist für mich erstmal eine selbstlernende Einheit. Also ein System für sich, das bekommt irgendwie ein Ziel, irgendwie eine Aufgabe rein, ein Problem rein, was bearbeitet werden muss. Wenn du dich als Teil des Problems machst, jetzt wieder Beispiel Scrum Master.
Also mitarbeitest.
Mitarbeitest, dieses Problem zu lösen. Mhm. Und nicht so reflektiert bist und sagst, ey, in diesem Kontext von dieser Problembehandlung möchte ich eigentlich nicht Teil des Systems sein, weil ihr müsst eigentlich selber lernen, wie ihr zukünftig dieses Problem löst. Damit ich als Ziel, also mein Ziel ist zum Beispiel immer, also das sollte eigentlich das Ziel jedes Scrum Masters, Agile Coaches sein, mach dich überflüssig oder Architekt oder sonst was. Also jeder, der in der Service-Rolle drin ist, mach dich überflüssig. In den meisten Fällen passiert das nicht, dass man überflüssig wird, aber es ist ein gutes Ziel.
Da geht es um Abhängigkeit.
Genau, es geht eigentlich darum, also den besten Service oder den besten Dienst leistest du, indem du nicht mehr eine Abhängigkeit darstellst zu anderen. Und indem du dann dieses System-Team einfach lernen lässt. Weil wenn du diese Informationspfade, sind es ja vor allem, Informationspfade, wenn du damit drin bist und bist dann Teil des Problems dadurch, dass du es weißt und indirekt wieder an dich vielleicht einen Auftrag gestellt, ey, du bist halt der Scrum Master, ey, du sollst auch die Impediments lösen, ey, das ist ja so eine Sache. Wenn man sich darauf einlässt, dann hält man das Team unten.
Ach, jetzt verstehe ich das Ganze. Okay, jetzt verstehe ich auch, was du meintest. Also wenn du, ich bin jetzt von der Perspektive ausgegangen, von dem Individuum, was Teil des Teams ist.
Ja.
So, das ist Teil des Teams.
Das geht wahrscheinlich auch für Einzelpersonen, aber lass uns mal beim Team bleiben.
Genau, also es ist auf jeden Fall Teil des Teams. Du arbeitest mit, so du profitierst nur damit. Du profitierst nur dadurch, indem du anderen Leuten Sachen beibringst. So, wenn es jetzt um die Kompetenz geht, dass man Leuten sagt, hey, hört auf, nur ständig selber an Sachen zu arbeiten, sondern bringt dem links und rechts neben euch auch bei, wie man es besser macht und so weiter.
Das meine ich gar nicht so. Also das ist eine Sache, das ist für das die.
Ein bisschen.
Aber um nochmal zum Thema, meine Headline für heute zurückzukommen, unterlassene Hilfeleistung. Mhm. Wenn du siehst, irgendwie kommt ein Problem, also das Team hat ein Problem, du siehst das.
Mach deine Hausaufgaben. Nimm mal an Hausaufgaben machen.
Entweder sagst du, okay, gut, das könnt ihr noch nicht, das ist das Kompetenzenthema. Da arbeitet man vielleicht mit dem Team zusammen, dass sie ihre Hausaufgaben besser machen können. Aber es gibt durchaus Situationen und das mit voranschreitender Zeit wird das immer öfter, dass die beste Entscheidung ist zu sagen, wie wollt ihr das denn lösen?
Nee, ich kann
nicht zu sagen, ich nehme es auf, das ist nämlich oft so eine Scrum Master, ich nehme es mal auf, sondern wie gedenkt ihr denn das zu lösen?
Nee, ich kann es aber noch konkretisieren, also mit diesem Hausaufgabenthema, weil das ist so abstrakt ein bisschen. Wenn du als Scrum Master jeden Tag fragst, hast du deine Hausaufgaben gemacht? 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 Dann hört derjenige auf zu denken.
Ja.
Und das ist ja der Punkt.
Und du machst dich schnell unbeliebt.
Das auch wahrscheinlich, aber du, was ja passiert ist, du hältst ihn ja klein.
Genau, das meine ich damit. Man hält die Leute klein durch Hilfe. Das ist eigentlich nicht das, was du möchtest. Du willst ja, dass die Leute wachsen.
Genau. Und dann ist es sozusagen, muss man, bin ich jetzt auch beim Ratschlag fast, aber wie wäre es, wenn die Leute selber erkennen, dass sie ihre Hausaufgaben machen dürfen und dass das Spaß macht oder ein Erfolgsgefühl ist, diese Hausaufgaben zu machen?
Es muss auch nicht immer Spaß machen, ehrlich gesagt.
Ja, aber ein Erfolgserlebnis oder irgendwas.
Manchmal reicht es, finde ich, als Erfolgserlebnis, dass man merkt, ey, wir haben das selber geschafft. Ja, wir sind selber aus der Misere, haben wir uns rausmanövriert. Und das kommt meistens erst später so ein bisschen. Ne? Also zwischendurch kann es durchaus sein, dass dann gesagt wird, ja, warum hast du uns nicht da unterstützt? Ne? Mhm. Da muss man manchmal dann erklären, ja, wenn man dann aber diesen Satz sagt, mein Ziel ist es, mich selber überflüssig zu machen, da gucken die ihn erstmal an. Weil eigentlich ist es ja,
so in der klassischen Karriere klingt faul, es so. Es wirkt faul oft.
Nicht faul. Erstmal klingt es komisch. Er will
seine Arbeit nicht machen.
Nee. Erstmal,
das kann aber auch passieren.
Das kann auch, kommen wir gleich nochmal drauf. Mhm. Das erste ist erstmal zu denken, das kenne ich so nicht. Mhm. Eigentlich ist es ja so, du machst einen Job, du versuchst irgendwie gut zu werden, du steigst klassisch die Karriereleiter hoch und du versuchst dich vielleicht sogar eine Position zu erarbeiten, wo du
Informationen hast, die andere nicht haben.
Genau. Oder Fähigkeiten hast, entwickelt hast. Das ist ja nicht nur Informationen, sondern wirklich Fähigkeiten hast, die andere jetzt noch nicht entwickelt haben. Und dich dadurch unverzichtbar machst. Das ist ja ein Weg, eine gute Karriere zu haben. Wenn ich mit einem anderen Weg einschlage und sage, hier, mein Job ist es eigentlich, nichts mehr zu machen, nichts mehr zu können. Irgendwann kann man mich mal am besten kündigen, so ähnlich, was wahrscheinlich nicht passieren würde.
Naja.
Ist erstmal für. Kann auch passieren. Habe ich selbst noch nicht erlebt, aber
Wenn man es auf die Spitze treibt, ja, geht das genau. Ganz schnell. Ja.
Nee, aber es ist ja genau das. Die Sache ist, die Arbeit geht nicht aus. Es geht immer wieder ein anderes Team, es gibt immer wieder ein anderes Problem. Naja,
halt
du hast ja die Kompetenzen. Also stell dir mal vor, du schreibst auf deinen Lebenslauf und du merkst wirklich in dieser Firma, fordert mich nichts mehr heraus. Ich mache im Lebenslauf rein, ja, ich habe in dieser Firma 5 Teams so weit gebracht, dass die ohne einen Scrum Master auskommen konnten. Die sind völlig autark, die haben alle Probleme selber gelöst. Wenn das jemand liest, das ist erste Sahne. So muss man es vielleicht auch mal sehen.
Ja, wenn die Kultur verstanden wird.
Genau, aber du willst ja auch nicht in der Firma unbedingt reingehen, wo diese Kultur nicht verstanden wird. Das heißt, du hast irgendwie dann einen Auftrag oder magst das, Probleme zu lösen und ja.
Herausforderung.
Geschmackssache.
Ja, der Punkt ist ja, dass das gesamte System auf die Methode, also das, was David erklärt hat, dadurch, dass ich mich rausziehe, hebe ich ja das gesamte System. Also das passiert ja erst, dieser Wachstumsschritt passiert ja erst, wenn ich mich zurücknehme.
Genau, wenn man was wegnimmt, kommt mehr. Und das ist erstmal nicht intuitiv.
Ja. Aber ich meine nicht, dass das immer passieren kann.
Nee, natürlich nicht. Es ist ein komplexes System. Du weißt ja nie, was dabei rauskommt. Du musst probieren. Also du kannst versuchen, dich rauszuziehen. Dann merkst du, ey, die Leute müssen eigentlich ihre Hausaufgaben erstmal machen.
Richtig, auf einmal.
Und dann musst du wieder hin.
Und das ist halt eben das, was ich am Anfang meinte. Es gibt erst eine gewisse Schwelle, ab der es sich dann lohnt, wirklich rauszuziehen. Wo der Mehrwert der Präsenz und der Mehrwert der Abwesenheit, also wo der Mehrwert der Abwesenheit der Mehrwert der Präsenz übersteigt.
Genau.
Und ich meine, da gibt es eine Schwelle, das ist nicht so pauschal, dass das Abwesenheit besser ist als Präsenz.
Um darauf aufzubauen, ist es ganz wichtig, nochmal zu unterscheiden, ist das Team auf dieser Schwelle oder sind Einzelpersonen auf dieser Schwelle? Wenn man nämlich auf Einzelpersonen schaut, dann hast du immer jemanden, wo du sagst, der ist nicht auf der Schwelle. Aber wenn man dann sagt, okay, ihr als Team, ihr kriegt das schon gebacken, ihr kriegt das hin, ich habe das jetzt ein paar Mal beobachtet, ich ziehe mich zurück, dann werden die auch automatisch oder die kriegen quasi einen indirekten Auftrag, indem man sich zurückzieht, auch diese Einzelpersonen, die vielleicht noch nicht so weit sind, auch hochzuziehen. Und das ist dann das, was du eigentlich möchtest.
Und ich meine, dieses Wachstum von, was ist denn jetzt das Subjektiv zu autark?
Was?
Autark ist ja ein Adjektiv.
Ich habe schon mal Subjektiv.
Autarkität? Nein.
Autarkismus habe ich irgendwo schon mal bei Wikipedia gelesen.
Also sie sind
autonom.
Sie sind autonom.
Autonom. Genau.
Autonomie.
Nevermind, genau. Sie sind autonom.
Ja, also Autonomie, autonom.
Okay. Das ist ja keine lineare Kurve. Also so habe ich das zumindest beobachtet. Teams, die autonom werden mit der Zeit, werden nicht linear nach oben autonom. Es geht mal wieder nach unten.
Natürlich nicht.
So, und dann brauchst du wieder einen Product Owner, der wieder geile Ziele setzt, oder du brauchst mal einen Scrum Master oder irgendein Maskottchen. Die
können richtig einbrechen.
Irgendein Maskottchen, genau, die können dann wieder einbrechen. Und dann, dieser Punkt muss erkannt werden, dann muss wieder jemand einsteigen.
Genau. Und deswegen sage ich auch immer, du bist nie wirklich überflüssig. Natürlich bist du noch irgendwie so die graue Eminenz im Hintergrund. Schaust noch so ein bisschen und wenn du siehst, oh, da geht irgendwas schief, du beobachtest Sachen, bist zum Beispiel bei den Dailies immer noch dabei, hörst zu, bist passiv, dann merkst du ja auch, okay, das Team ist jetzt gerade in einer Situation, die vielleicht ganz neu ist, da müssen die vielleicht wieder Hausaufgaben machen, dann gehst du natürlich wieder rein. Das musst du dann erkennen. Also du bist nie wirklich überflüssig.
Und deswegen brauchst du den Scrum Master als Coach. Genau.
Nochmal ganz kurz, und da kannst du weitermachen nach der Anknüpfung. Es gibt ja so eine These, manche Scrum-Teams, die sind so weit, die brauchen keinen Scrum Master mehr. Die verabschieden dann die Rolle Scrum Master. Was dann passiert, weil die sind oft in einem komplexen Kontext unterwegs, dann gibt es nämlich diese Situation, jetzt bräuchten wir eigentlich schon noch jemanden, der so der Fels in der Brandung ist, der nochmal guckt, Hausaufgaben und so weiter und so weiter. Und der ist dann aber weg. Und dann rasen die manche richtig gegen die Wand, weil denen so eine Person fehlt.
Ja, und mir fällt das in meiner Rolle als Product Owner auf. Ich betreue aktuell 2 Teams. Und ich bin so als Faustregel immer dort bei dem Team, wo meine Anwesenheit mehr benötigt wird, beziehungsweise nicht bei dem Team, wo meine Abwesenheit störender ist als meine Anwesenheit. Das ist meine Faustregel. Und da ist neulich jemand aus Team A auf mich zugekommen, hat gefragt, hier, wieso sitzt du die ganze Zeit bei Team B? Meinte ich, ich bin so, Also ich bin viel zu durchsetzungsfähig. Also ich habe immer eine Meinung. Ich bin so ein ganz kleiner, ich bin so ein geheimer kleiner Klugscheißer. Mhm. Ich kann mich manchmal.
Geheim.
Genau. Ich kann mich manchmal nicht zurückhalten, wenn jemand irgendwas sagt und ich möchte irgendwas draufsetzen und ich möchte was korrigieren. Mhm. So, das ist für den Teamkontext, kann das sehr störend sein. Vor allem, wenn du ein Teammitglied bist, also ein Entwicklungsteammitglied, kann das sehr fördernd sein. Ja, weil die brauchen immer ein Zugpferd.
Absolut.
Ne? So, wenn du jetzt aber ein Product Owner bist, jemand, der Autorität über jetzt die Priorität von Entwicklungsthemen hat, das hat nochmal eine ganz andere Wirkung. Und bei Scrum Master genauso. Ne? Also, und genau, wie gesagt, ist ein Team, der auf mich zugekommen hat, hat mich gefragt, warum ich nicht mit beim Team sitze. Dann habe ich gesagt, ich bin ein armer Klugscheißer, und wenn ich bei euch sitze, habe ich gemerkt, kommt ihr viel langsamer voran und ihr werdet faul. Mhm. Jedes Mal, wenn ich nicht bei euch sitze, laufen die Sprints besser. Ihr sagt mir, ob ihr mich wirklich braucht. Und dann gab es mehrere Retrospektiven darüber, über mehrere Sprints hinweg, wo dann der Konsens war, ja, also eigentlich vermissen wir den David, aber gut, dann sitzt der David halt nicht da. Und dann, wenn es wirklich brennt, wo wirklich die Leute die Richtung verlieren, setze ich mich wieder zurück zu Team A und rede wieder, ne, zwischendurch, während sie arbeiten, über wie wichtig das ist, was sie tun, okay, und was sie für Ziele haben und wie toll ist das, was sie tun und was die Kunden Gutes über das Produkt sagen oder Schlechtes über das Produkt sagen. Und dann finden sie sich alle wieder und dann entferne ich mich wieder für ein paar Wochen. Ne? Und wo ich meine, so eine momentäre Intervention sowohl Product Owner als auch Scrum Master, je nach Kontext, ist wichtig. Also man kann sich nie wirklich 100% reinsetzen, man kann sich nie wirklich 100% herausziehen. Es ist wirklich unterschiedlich.
Aber wie machst du das Folgendes? Man ist zum Beispiel im Daily und es kommt ein Problem auf, wo ich jetzt theoretisch, wo man wieder beim Thema Ratschläge ist, einen Ratschlag geben könnte. Hm. Und da muss ich jetzt unterscheiden, weil ich bin mittlerweile so reflektiert, gebe ich jetzt einen Ratschlag oder schlucke ich es quasi runter, halte die Klappe bis zum Ende des Dailies und wenn es bis dahin das Team nicht drauf gekommen ist, darauf einzusteigen, sage ich denen dann Bescheid oder treibe ich es sogar noch weiter und sage gar nichts, warte vielleicht bis zur Retrospektive oder noch länger, bis das Team vielleicht sogar gegen die Wand gefahren ist, um das wieder aufzugreifen.
Das muss man immer neu entscheiden. Da gibt es keine Faustregel. Das muss man immer aus dem Kontext heraus entscheiden. Ich habe das auch alles gemacht. Und immer wieder besser oder schlechter. Mhm. Aber ich weiß ganz genau, worüber du sprichst. Und der Teufel steckt im Detail. Wir müssten jetzt über jede einzelne Entscheidung, die du da getroffen hast, ob du dich raushältst, ob du dich einmischst, müssten wir mal nochmal eine Stunde Podcast-Folge darüber machen, bis du mir erklärt hast, warum du im Detail diese Entscheidung getroffen hast. Und dann könnte ich erst was dazu sagen.
Wo ich was ganz Spannendes gelesen habe und was ich danach auch wirklich beobachtet habe oder auch gelebt habe, was sehr wertvoll war. Da gibt es ein Buch, das heißt Coaching Agile Teams, heißt das. Und da ist ein Satz drin, und das war eigentlich das Wertvollste vom ganzen Buch. Überlege dir, ob dein Schweigen nicht mehr Wert bringt als dein Sprechen.
Mhm. Und ich habe noch ein Bild im Kopf. Das ist so ein System als Mobile sich vorzustellen. Das ist ziemlich gut. Und manchmal kann man dieses Mobile so leicht anstupsen. Und manchmal muss man auch einen Baseballschläger nehmen und muss komplett aufschlagen.
Ja, beziehungsweise gerade in welchem Status, welchem Zustand das Mobile gerade ist. Wenn du einen kleinen Tick machst, passiert manchmal gar nichts.
Genau.
Oder wenn du einen kleinen Tick machst, passiert auf einmal ganz viel.
Riesenbewegung. Und manchmal kannst du halt wochenlang stupsen. Und dann musst du da hernehmen und musst einen Baseballschläger und musst einmal komplett das ganze System irritieren, damit es sich neu ordnet. Das ist so. Nicht nur Wochen, das ist jetzt einfach im eigenen Erfahrung, die dahinter steckt,
ja.
Wochenlang, monatelang, jahrelang teilweise versucht, so ein System zu verändern, es passiert nichts. Und manchmal darfst du was Großes auspacken.
Und eine Erfahrung, so eine Kontererfahrung war von mir, du schlägst mit dem Baseballschläger, nichts passiert, du gehst raus, lass es sein, auf einmal bewegt sich alles. Mhm.
Genau, das gibt's auch.
Das gibt's auch. Es ist komplex.
Interessant.
Richtig, und ich finde für mich, diese Gegensätze sind genau die Bestätigung dafür, dass es dieses Konzept von Best Practice in also zumindest in dieser Industrie und im heutigen wirtschaftlichen und technologischen Zeitalter dieser Begriff Best Practice immer weniger einen Platz findet.
Ja klar, weil du das System brauchst dazu und weißt nicht was.
Richtig, und sich von einem auf den nächsten Tag alles ändert und du weißt gar nicht mehr, was passt. Man muss immer wieder aufs Neue nachdenken. Und wenn man das auf diese Ebene abstrahieren kann, wenn man sich als was als Best Practice was mitnehmen kann, passt mit Best Practices auf. Und beobachtet die Situation, ne? seht sie klar für das, was es ist. Redet darüber und zieht euch eure eigenen Schlüsse und guckt, was passiert, statt auf das, was wir euch sagen, was gut funktioniert. Ne?
Ja. Mhm. Ja, so ein Tipp von mir ist, einfach mal schweigen und gucken, was passiert. Kann das Team das selbst lösen? Sich vielleicht nochmal rausziehen. Einfach vielleicht nochmal Urlaub machen, in einer ganz ungünstigen Zeit. Und zurückkommen und fragen, und wie lief's? Oft ist es nämlich so, dass die Welt nicht untergegangen ist. Dass das Team das geschafft hat, weil oft sind die Teams viel weiter, als man manchmal denkt. Weil man oft mit so einem halben Helferkomplex hinterher ist und eigentlich durch seine Hilfe verhindert, dass ein Team überhaupt zeigen kann, was es für ein Potenzial hat oder wie viel es schon gelernt hat.
Ja, und dabei müsst ihr gar nicht mal so ruhig und reflektiert sein. Ich hatte da teilweise Situationen, da war ich viel emotionaler, als mir angenehm war und wahrscheinlich als auch dem Team und anderen Leuten angenehm war. Und Menschen können mehr absorbieren, sie können mehr abfangen, als man glaubt. Also wenn man jetzt in der Meinung war, der Meinung ist, man müsste jetzt sich super vorsichtig ausdrücken, sonst könnte der eine oder andere sich beleidigt fühlen. Also ich hatte eine Situation, da hat teilweise mal über die implizit verhandelten Gesprächsgrenzen hinaus, wo man über diese Grenzen hinausgegangen ist, wo das teilweise besser ausgegangen ist, ja, wo jemand gefragt hat, ja, wie macht man das jetzt oder wer macht das? Und dann hat jeder im Raum mich angeguckt, ja, also implizit war über Körpersprache und Augenkontakt war auf jeden Fall ein klares Signal da, David, du gibst uns jetzt die Antwort. Wo ich einfach geantwortet habe, wieso guckt ihr mich alle an? Kann das nicht einer von euch machen? Das ist doch super einfach. Macht doch einfach A, B und C und den Rest findet ihr selber heraus. Das habe ich in 5 Minuten rausgefunden. Im Notfall googelt ihr das einfach. Wieso könnt ihr das nicht machen? So, ne, das war dann ein bisschen emotional, weil ich war ein bisschen verärgert darüber, dass jeder wieder auf mich geschaut hat, um jetzt dieses spezielle Problem zu lösen, wo sich dann jemand eingeschaltet hat. Das war dann, keine Ahnung, die 5. Person in der Reihe. So, alles gut, David. Das kann ich auch machen.
Ja.
Zack, hat sich gelöst. Und dann hat sich jemand gefunden, der das übernommen hat. Ne? Also schämt euch nicht davor oder zügelt euch nicht so stark, wenn es darum geht, zum Ausdruck zu bringen, dass man etwas nicht die ganze Zeit selber machen möchte, was theoretisch auch jeder andere machen könnte.
Was ich manchmal sage, ist einfach der Satz, das könnt ihr doch besser als ich. Warum fragt ihr mich? Das bringst du 3-mal und dann ist es eigentlich klar.
Das ist eine charmante Form, ja, von Nein sagen. Das steckt ja dahinter. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal eine Folge. Nein sagen, ein bisschen.
Nein sagen.
Mhm. Cool.
Nein sagen, ohne Nein zu sagen.
Okay.
Ja, cool.
Dann. Ganz lange Folge. Aber ich glaube, sehr spannend, sehr viel Erfahrung drin. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich. Nicht hoffentlich, sondern bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Vielen Dank. Tschüss.
Das war Product Flow. Fließend zum Erfolg. Der Podcast über erfolgreiche Produktentwicklung, Selbstorganisation und fokussierte Beta-Teams von Patrick Koglin, David Orlowski und Torben Eckberts. Weitere Informationen finden Sie unter www.productflow-podcast.de.